This is the second of four sessions devoted to working through Romans chapters 9, 10 and 11.
Dies ist die zweite von vier Lehreinheiten, in denen wir uns durch Römer 9, 10 und 11 durcharbeiten werden. Kapitel, die zu den wichtigsten und spannendsten der ganzen Bibel zählen. Wenn du wirklich ein intellektuell gebildeter Mensch sein möchtest, dann leb einfach im Römerbrief. Wenn du ihn gemeistert hast, wirst du, selbst wenn du sonst nichts weißt, ein gebildeter Mensch sein. Bevor ich Prediger wurde, war ich von Berufswegen Philosoph. Nach reiflicher Überlegung vertrete ich die Auffassung, dass der Römerbrief die herausragendste Darlegung intellektueller Wahrheit ist, die die Welt je gesehen hat. Und man braucht das ganze Herz, den ganzen Verstand und die Offenbarung des Heiligen Geistes, um diesbezüglich Verständnis zu erlangen. Das Thema unserer ersten Lehreinheit lautete: Gottes Wahl bestimmt, wer sein Volk ist. Ich sprach über Souveränität und Erwählung. Ich denke, ich gebe euch nochmal meine Definition von Souveränität. Sie lautet: Gott tut, was er will, wann er will, wie er will, und er fragt weder dich noch mich um Erlaubnis. Wir sollten mit dieser Tatsache leben, denn daran wird sich nichts ändern. Gottes Wahl entscheidet darüber, wer sein Volk ist. Er begann mit Abraham. Abraham hatte zwei Söhne, Ismael und Isaak. Gott hat Ismael ausgeschlossen und Isaak erwählt. Isaak hatte zwei Söhne, die Zwillingsbrüder waren, Esau und Jakob. Noch bevor sie geboren waren, noch bevor sie Zeit gehabt hatten, irgendetwas Gutes oder Schlechtes zu tun, verwarf Gott Esau und erwählte Jakob. Und genauso verfährt Gott noch heute. Dann untersuchten wir die Verwendung des Wortes Israel im Neuen Testament. Und ich unterbreitete euch meine persönliche Schlussfolgerung, zu der ich nach langem Studieren und Forschen gelangt bin. Im Neuen Testament ist Israel niemals ein Synonym für die Gemeinde. Israel ist eines, doch die Gemeinde ist etwas anderes, wenngleich Israel sehr, sehr oft als Bild für die Gemeinde verwendet wird. Viele Dinge, die Israel widerfuhren, sind, wie Paulus in 1. Korinther 10 sagt, zu unserer Warnung niedergeschrieben, damit wir nicht dieselben Fehler machen, die Israel machte. Ich fasse diese Schlussfolgerung noch einmal zusammen und dann gehen wir weiter. Der Begriff Israel wird im Neuen Testament kein einziges Mal als Name für die Gemeinde verwendet. Israel ist Israel, die Gemeinde ist die Gemeinde. Meiner Meinung nach kommt nur Verwirrung dabei heraus, wenn man die beiden miteinander vermischt. Andererseits ist Israel in der ganzen Bibel ein Sinnbild bzw. ein Modell für die Gemeinde. Was Israel widerfuhr, enthält wichtige Lektionen für uns Christen. Seit mindestens 1600 Jahren kursiert innerhalb der christlichen Kirche bzw. der Gemeinde eine Theorie oder eine Theologie, die besagt, Israel sei so rebellisch und ungehorsam gewesen und wäre in gewissem Maße für die Kreuzigung des Herrn Jesus verantwortlich gewesen, auch wenn sie dafür sicher nicht die Alleinverantwortlichen waren. Und aufgrund dessen, so lautet diese Theorie, hätte Gott Israel verworfen und Israel durch die Gemeinde ersetzt. Das ist in unserer heutigen Zeit eine sehr populäre Theorie, die von vielen Menschen verbreitet wird. Ich möchte euch sagen, dass ich persönlich diese Theorie nicht akzeptieren kann. Und ich möchte euch drei Gründe nennen, warum ich sie nicht akzeptiere. Ich sage nochmal, um welche Theorie es geht. Es geht um die Theorie, Gott habe Israel als Volk ein für allemal, also endgültig, verworfen und habe sich an seiner Stelle die Gemeinde erwählt. Und aus diesem Grund hätten auch alle Verpflichtungen, Bündnisse und Verheißungen Gottes mit und an Israel keinerlei Gültigkeit mehr. Das ist der Kernpunkt dieser Theorie bzw. Theologie. Ich werde euch nun drei Gründe nennen, warum ich persönlich das nicht akzeptieren kann. Und ich überlasse es euch, ob ihr mir in diesen Punkten zustimmt oder nicht. Erstens, diese Theorie diskreditiert die Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift. denn die Bibel enthält viele sehr klare und konkrete Aussagen darüber, was Gott seinen eigenen Worten zufolge tun werde, was nie erfüllt werden würde, wenn Gott Israel ein für allemal und endgültig verworfen hätte. Mit anderen Worten, dann wäre die Bibel kein verlässliches Buch mehr. Für mich ist das ein ungemein gravierender und ernster Einwand gegen irgendeine Theologie oder Theorie. Ich möchte rasch einige Schriftstellen mit euch ansehen, und für jede, die ich euch nenne, könnte ich noch 10 weitere nennen, die allesamt klar und deutlich Gottes Plan und Absicht für Israel erklären und sagen, was er tun wird. Ich möchte, dass ihr euch selbst überlegt, ob sich diese Worte erfüllen können, wenn Gott Israel endgültig verworfen hätte. Die erste Passage ist Jesaja 11. Hört euch diese Bibelstellen genau an und trefft dann eure Entscheidung. Jesaja 11, 11 bis 12. Und an jenem Tag wird es geschehen, da wird der Herr noch einmal seine Hand erheben, um den Überrest seines Volkes, der übrig bleibt, loszukaufen aus Assur und Ägypten, aus Patros und Kusch, aus Elam, Shinar und Hamat und von den Inseln des Meeres. Und er wird den Nationen ein Feldzeichen aufrichten und die Vertriebenen Israels zusammenbringen und die verstreuten Judas wird er sammeln von den vier Enden der Erde. Diese Worte wurden vor der babylonischen Gefangenschaft Israels geschrieben. Doch noch bevor dies geschehen war, hatte Jesaja vorausgesagt, dass es eine zweite Sammlung Israels geben werde, nicht die Sammlung aus Babylon, sondern eine zweite Sammlung. Und die Tatsache, dass hier viele Orte genannt werden, aus denen nach der babylonischen Gefangenschaft gar keine Juden zurückkehrten, beweist auch, dass Gott nicht an die Rückkehr aus Babylon dachte, als er diese Voraussage machte. Andererseits wird jede Aussage dieses Verses in diesem Jahrhundert exakt erfüllt, wenn sich das jüdische Volk jetzt wieder sammelt. Das heißt, dass Gott immer noch an Israel als Nation wirkt. Gehen wir weiter zu Jeremia 30,3. Ich denke, jene unter euch, die Jeremia kennen, sehen es sicher auch so, dass er mit den Sünden Israels nicht allzu nachsichtig war. Es gibt kaum einen Propheten, der sich so viel Zeit dafür nahm, Israel all das Schlimme vor Augen zu führen, das es getan hatte. Er ist also ganz sicher nicht befangen. Aber er sagt in Jeremia 30,3: Denn siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da wende ich das Geschick oder die Gefangenschaft meines Volkes Israel und Juda, spricht der Herr, und ich bringe sie in das Land zurück, das ich ihren Vätern gegeben habe, damit sie es in Besitz nehmen. Es gibt nur ein Land, auf das diese Beschreibung passt, das Land, das Gott den Vätern Israels und Judas gegeben hatte. Gott sagt, ich werde sie zurückbringen und sie werden es in Besitz nehmen. Nach der babylonischen Gefangenschaft nahmen sie es nicht in Besitz. Sie waren im Grunde immer nur Pächter eines Landes, das in der Hand nichtjüdischer Reiche war. Schließlich wurden sie vom Römischen Reich im Jahr 70 entwurzelt und aus dem Land vertrieben. Deshalb passt nichts aus jener Zeit auf die Worte Jeremias. Doch alles, was hier geschrieben steht, ist in unserer Zeit erfüllt worden und wird immer noch erfüllt. Ich selbst habe einige dieser Dinge persönlich miterlebt. Ich war dabei mitten in Jerusalem, als der Staat Israel gegründet wurde. Ich war Zeuge eines Wunders der modernen Geschichte. Für mich ist das Ganze hier deshalb sehr, sehr real. Aber das ist nicht der entscheidende Grund. Der entscheidende Grund ist der, dass Gott es in seinem Wort sagt. Dann Jeremia 31,10. Hört das Wort des Herrn, ihr Nationen. Damit sind die Nichtjuden gemeint, die Nationen außerhalb Israels, die Goim, und meldet es auf den fernen Inseln oder auf den entlegenen Kontinenten. Gemeint sind alle Teile der Erde, die an einer Küste liegen. Und meldet es auf den fernen Inseln und sagt, der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Auch das ist in unserer Zeit erfüllt worden. Und ich habe auch das Vorrecht, als Gottes Botschafter in mindestens 20 Nationen gedient zu haben und diese Proklamation zu verkündigen. Hört, ihr Nationen, der Israel zerstreut hat, sammelt es wieder. Ich habe es ihnen gesagt und vor ihnen proklamiert, an diesem Tag wird diese Bibelstelle vor euren Augen erfüllt. Und ich kann auch zu euch sagen, an diesem Tag wird diese Bibelstelle vor euren Augen erfüllt. Und dann noch Jeremia 31, 35 bis 37. So spricht der Herr, der die Sonne gesetzt hat zum Licht für den Tag, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zum Licht für die Nacht, der das Meer erregt, dass seine Wogen brausen. Herr der Heerscharen ist sein Name. Wenn diese Ordnungen vor meinem Angesicht weichen, das sind also die festen Ordnungen der Sonne, des Mondes, der Sterne und des Meeres, spricht der Herr, dann soll auch die Nachkommenschaft Israel. So spricht der Herr, wenn die Himmel oben gemessen und die Grundfesten der Erde unten erforscht werden können, dann will ich auch die ganze Nachkommenschaft Israels verwerfen, wegen all dessen, was sie getan haben, spricht der Herr. Das heißt ganz einfach formuliert, solange du hinausgehen und zum Himmel hinauf sehen kannst und die Sonne und den Mond und die Sterne in ihrer von Gott zugeteilten Ordnung siehst, solange du am Meeresufer stehen und dem Toben der Wellen zusehen kannst, weißt du, dass Israel immer noch eine Nation vor dem Herrn ist, mit der der Herr etwas vorhat. Dann noch Jeremia 32, 37 bis 42. Siehe, ich werde sie aus all den Ländern sammeln, wohin ich sie vertrieben habe, in meinem Zorn und in meinem Grimm und in großer Entrüstung. Und ich werde sie an diesen Ort zurückbringen, also an den Ort, wo die Prophetie gegeben wurde, also das Land Israel, und sie in Sicherheit wohnen lassen. Und sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein. Und ich werde ihnen einerlei Sinn und einerlei Wandel geben, damit sie mich alle Tage fürchten, ihnen und ihren Kindern nach ihnen zum Guten. Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Und ich werde meine Freude an ihnen haben, ihnen Gutes zu tun, und ich werde sie in diesem Land pflanzen, in Treue, mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Wenn Gott etwas mit seinem ganzen Herzen und mit seiner ganzen Seele tut, können sich andere nicht mehr aussuchen, was geschehen soll. Und beachte dann auch noch diesen letzten Vers, Vers 42, denn so spricht der Herr, ebenso wie ich über dieses Volk all dies große Unheil gebracht habe, so will ich über sie auch all das Gute bringen, das ich über sie rede. Nun, das Unheil, das Gott über Israel gebracht hat, ist eine historische Tatsache. Die Seiten der Geschichte sind voll davon. Es geschah. Das ist keine Metapher. Das ist nicht geistlich zu deuten. Das war sehr real und konkret. Gott sagt, so wie ich das Unheil über sie brachte, werde ich auch all das Gute über sie bringen. Das wird nichts Vergeistlichtes sein, nichts Metaphorisches, sondern etwas sehr Konkretes, das in die Annalen der Geschichte eingeht. Und wir leben in einer aufregenden Zeit, in der wir sehen können, wie Gott genau das tut, was er angekündigt hat. Gehen wir nun weiter zum Propheten Hesekiel, Kapitel 20, Vers 40, folgende. Denn auf meinem heiligen Berg, auf dem hohen Berg Israels, spricht der Herr, und auch hier gibt es nur ein Land, auf das diese Beschreibung passt, dort wird mir das ganze Haus Israel insgesamt dienen im Land. Dort werde ich sie wohlgefällig annehmen, und dort werde ich eure Hebopfer einfordern und die Erstlinge eurer Geschenke, all eure heiligen Gaben. Beim wohlgefälligen Geruch eurer Opfer werde ich euch wohlgefällig annehmen. Wenn ich euch aus den Völkern herausführe und euch aus den Ländern sammle, in die ihr zerstreut worden seid, und ich mich an euch als heilig erweise vor den Augen der Nationen. Gott sagt, mein Name wird verherrlicht werden, meine Heiligkeit wird in dem demonstriert werden, was ich an euch tue. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich euch in das Land Israel bringe, in das Land, über das ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, es euren Vätern zu geben. Und ihr werdet dort an eure Wege und an all eure Taten denken, mit denen ihr euch unrein gemacht habt. Und ihr werdet an euch selbst Ekel empfinden, wegen all eurer bösen Taten, die ihr begangen habt. Beachtet, Gott schwächt das Böse nicht ab, nein, er hebt es hervor. Und dann sagt er, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mit euch handle, um meines Namens willen und nicht nach euren bösen Wegen und nach euren Verderben bringenden Taten, Haus Israel, spricht der Herr. Der Herr ist hier sehr klar. Er sagt, ihr habt es nicht verdient. Ich tue das, damit mein Name verherrlicht wird und um meine Treue zu beweisen. Dann noch Hesekiel 36, 22 folgende. Und das ist beinahe eine Rekapitulation der Geschichte Israels über etwas mehr als die vergangenen 50 Jahre. Darum sage zum Haus Israel, so spricht der Herr. Nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid. Immer und immer wieder hebt Gott hervor, dass sie es nicht verdient haben und sagt, ihr habt keinerlei Anspruch darauf, aber ich tue es, weil ich mich dazu verpflichtet habe, es zu tun. Und ich demonstriere damit vor den Augen der Nationen, wer ich bin, aufgrund meiner Treue euch gegenüber. Ich denke, wir alle sollten froh darüber sein, dass Gott uns unsere bösen Taten nicht wieder vorhält. Wie viele von uns hätten Zuversicht vor dem Herrn, wenn er nicht sagen würde, ich werde dir all das Böse, das du getan hast, nicht vorhalten? Das sind sehr wichtige Prinzipien, die wir genauso brauchen, wie Israel sie braucht. Und ich werde meinen großen, unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch als heilig erweise. Das ist Gottes Zeugnis für alle Nationen. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Wessen Land ist es? Es ist ihr Land. Warum ist es ihr Land? Weil Gott es ihnen gegeben hat und damit ist die Sache erledigt. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Beachtet, dass Gott hier sagt, ich werde euch zurückbringen, während ihr noch unrein seid. Vielen Menschen wird beigebracht, dass Israel, wenn es zurückgebracht werden soll, zunächst einmal Buße tun muss und erst dann bringt Gott es zurück. Doch Gott sagt, so werde ich es nicht machen. Ich werde sie erst zurückholen und dann werde ich so an ihnen handeln, dass sie Buße tun. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich glaube, dass Gott noch zu keiner anderen Nation gesagt hat, dass sie ein steinernes Herz hat. Ich denke, sowas findet man nirgendwo sonst in der Schrift. Aber er sagt zu Israel, ihr habt ein steinernes Herz. Was ist ein steinernes Herz? Nun, ein Herz, das nicht auf den Geist Gottes reagieren kann, das dazu gar nicht imstande ist. Das war ein Gericht Gottes über ihnen. Und dann sagt er in Vers 27, und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben, und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Israel wird herausfinden, was ihr und ich auch schon herausgefunden haben, wir können nur in den Ordnungen Gottes leben, wenn er seinen Geist in uns hineinlegt. Als ich im Alter von 15 Jahren in der anglikanischen Kirche konfirmiert wurde, sagte ich die richtigen Worte und gelobte, die richtigen Dinge zu tun und nahm das auch etwa 6 Monate lang ziemlich ernst. Aber es hat nicht geklappt, denn Gott hatte seinen Geist nicht in mich hineingelegt. Etwa 10 Jahre später legte Gott seinen Geist in mich hinein und ich begann, all das zu tun, was ich 10 Jahre zuvor gelobt hatte. Versteht ihr? Für dich und mich gelten also genau dieselben Prinzipien wie für Israel. Lesen wir nun weiter. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben, und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut, und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Wiederum, es gibt nur ein Land, auf das diese Beschreibung passt. Und ihr werdet mein Volk und ich ich werde euer Gott sein. Beachtet, dass das Endziel des Handelns Gottes an Israel in diesem einen Satz zusammengefasst ist: Und ihr werdet mein Volk und ich werde euer Gott sein. Und Gott weiß, wie das geschehen kann. In gewisser Hinsicht hat Gott ganz speziell die Verantwortung übernommen, am jüdischen Volk zu handeln. Und da ich es inzwischen recht gut kenne, bin ich ziemlich froh, dass es Gottes Verantwortung ist. Dann schlagen wir kurz Amos 9, 14 und 15 auf. Ich weise euch darauf hin, dass auch Amos ein Prophet war, der Israel nicht viel Gutes zu sagen wusste. Sein Buch enthält etwa 9 Kapitel voller Verurteilung und Gericht. Und wenn man meint, die Situation sei hoffnungslos, stehen die letzten beiden Verse auf einmal da wie ein Tagesanbruch nach einer langen, dunklen, bewegten Nacht. Gott sagt in Amos 9, 14 bis 15: Da wende ich das Geschick meines Volkes Israel, und sie werden die verödeten Städte aufbauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und Gärten anlegen und deren Frucht essen. Ich selbst war Zeuge, wie jede einzelne Voraussage in diesen Versen wahr wurde. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Sie haben die alten Städte wieder aufgebaut. In Israel wurden in den vergangenen 50 Jahren mindestens 9 biblische Orte wieder aufgebaut. Einer davon ist ganz in der Nähe von uns, Gilo, wo Ahitophel wohnte. Es ist ein großer Vorort von Jerusalem und jedes Mal, wenn wir in Jerusalem aus unserem rückwärtigen Fenster schauen, sehen wir Gilo. Und jedes Mal, wenn ich Gilo sehe, sage ich, da haben wir's, Amos 9,14. Sie haben auch Gärten angelegt. Wenn es je ein Volk von Ackerbauern gegeben hat, dann Israel. Sie haben auch den Weinbau wieder zum Leben erweckt, der unter den Muslimen völlig zum Erliegen gekommen war, weil diese nichts vom Alkohol halten. Diese 3 Aussagen haben sich also exakt und konkret vor meinen eigenen Augen erfüllt. Warum sollte ich nach einer anderen Erklärung suchen als der, die ohnehin auf der Hand liegt, nämlich dass Gott all das tat, weil er gesagt hatte, dass er es tun werde. Und dann sagt er, ich pflanze sie in ihr Land ein. Wessen Land? In ihr Land. Und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Ich wage also zu behaupten, dass Israel in dieser gegenwärtigen Wiederherstellung das Land kein zweites Mal mehr verlieren wird. Und es scharen sich ja unzählige Kräfte gegen Israel zusammen, und das war schon immer so, seit der Staat Israel geboren wurde. Jeder Tag, an dem es Israel gibt, ist ein Wunder. Doch das Wunder wird andauern, bis Gott sein Werk vollendet hat. Es hat noch nie einen Teil der Welt und eine Phase der Weltgeschichte gegeben, über die sich die Experten so oft getäuscht haben, als der Nahe Osten und das Land Israel in diesem Jahrhundert. Die Experten können mich nicht beeindrucken. Ich höre mir an, was sie zu sagen haben, doch wenn sie etwas anderes sagen als Gott, dann glaube ich Gott. Und dann gibt es noch eine Passage in Sacharja 14, die mir sehr real vor Augen steht. Ich kann nicht lange darauf eingehen, aber sie beschreibt eine Situation, einen geografischen Ort, wo ich ein Jahr lang lebte, nämlich einen bestimmten Ort auf dem Ölberg. Ich war dort, weil ich in einem britischen Militärkrankenhaus diente, das in dem größten Bau dort untergebracht war. Jedes Mal, wenn ich diese Passage lese, gehe ich in Gedanken durch die verschiedenen Winkel und Ecken dieses Orts dort oben auf dem Ölberg, und es gibt keinen anderen Ort der Welt, auf den diese Beschreibung in Sacharja 14 passt. Entweder wird es dort geschehen, genauso wie Gott es sagt, oder es wird überhaupt nicht geschehen. Es gibt keine Alternative. Sacharja 14, wir lesen nur Vers 2 bis 5. Und ich versammle alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg, und die Stadt wird eingenommen, und die Häuser werden geplündert, und die Frauen werden geschändet, und die Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft ausziehen, aber der Rest des Volkes wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Glaub mir, das wird eine sehr ernste Situation sein. Dann wird der Herr ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen, wie er schon immer gekämpft hat am Tag der Schlacht, und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der von Jerusalem im Osten liegt, genau dort, wo ich damals lebte. und der Ölberg wird sich von seiner Mitte aus nach Osten und nach Westen spalten zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. Wo ich lebte, bildet der Berg einen kleinen Sattel. Eine Hälfte des Sattels erstreckt sich nach Norden, die andere nach Süden. Dieser Sattel liegt ganz exakt östlich vom Tempelbezirk in Jerusalem. Außerdem ist das dort ein Erdbebengebiet. 1925 gab es dort ein kleineres Erdbeben, das im Turm des Gebäudes, in dem ich damals wohnte, Risse hinterlassen hatte, weshalb niemand mehr diesen Turm besteigen darf. Seht ihr, wie exakt dieser eine Ort auf der Welt hier beschrieben wird? Die Beschreibung lässt sich auf keinen anderen Ort übertragen. Entweder geschieht es hier, genau so, wie Gott es ankündigt, oder es wird überhaupt nicht geschehen. Und in Vers 5 kommen wir schließlich zum Höhepunkt, und es heißt, dann wird der Herr mein Gott kommen und alle Heiligen mit ihm. Das ist die deutlichste Einzelvoraussage über den Ort, an den der Herr Jesus zurückkommen wird. Von wo aus fuhr er in den Himmel auf? Vom Ölberg aus. Und der Engel, der im Anschluss an die Himmelfahrt mit den Jüngern redete, sagte ja auch zu ihnen, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Er ging in den Wolken, er wird in den Wolken kommen. Er ging vom Ölberg, er wird zum Ölberg zurückkehren. Warum soll man was Einfaches kompliziert machen? Das ist die Aufgabe von Philosophen. Ich war Philosoph und es war meine Aufgabe, Einfaches kompliziert zu machen. Aber das ist nicht die Aufgabe eines Predigers und es ist uns nicht erlaubt, das zu tun. Eines der Worte, das ihr in diesem Zusammenhang häufiger hören werdet, ist das Wort wortwörtlich oder buchstäblich. Und damit verbunden ist die Frage, wird Gott all diese Dinge buchstäblich tun? Also werden sie sich wortwörtlich erfüllen? Meine Antwort lautet ja, er wird all diese Dinge buchstäblich tun. Wenn du einmal angefangen hast, die buchstäbliche Wahrheit der Schrift zu bezweifeln, hast du gleichsam einen Stöpsel aus einem Becken gezogen, woraufhin das ganze Wasser abläuft. Wenn du einmal damit begonnen hast, brauchst du bei den biblischen Aussagen über Israel nicht Halt zu machen. Glaubst du, dass Jesus buchstäblich Wasser in Wein verwandelt hat? Welchen Sinn hatte das? Viele Baptisten hätten etwas dagegen. Glaubst du, dass Jesus buchstäblich 5000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen speiste? Wenn er sie nicht buchstäblich speiste, waren sie wohl nicht allzu hungrig. Mit geistlicher Speise stillt man den physischen Hunger eines Menschen nicht. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Und dann kann man noch einen Schritt weitergehen. Glaubst du, dass Jesus buchstäblich von den Toten auferstand? Buchstäblich heißt hier körperlich. Habt ihr gewusst, dass es einen Bischof der anglikanischen Kirche gibt, der die Auferstehung für einen Trick oder eine Mogelei mit alten Gebeinen hält? Stellt euch das vor, ein Bischof der anglikanischen Kirche. Doch die Bibel lehrt ganz klar, dass man nicht gerettet werden kann, wenn man nicht an die Auferstehung Jesu glaubt. Seht ihr, der Teufel unterminiert eine Wahrheit nach der anderen. Er fängt dabei nicht mit einer wesentlichen Wahrheit über Jesus an, sondern in einem ganz anderen Bereich. Doch was letztendlich dabei herauskommt, ist eine Diskreditierung der Zuverlässigkeit der Schrift. Und ich schätze und wage zu behaupten, dass fast alle Theologen und geistlichen Leiter im Leib Christi unserer Zeit, die nicht an die Auferstehung Jesu glauben, auch nicht an die Wiederherstellung Israels glauben. Die beiden hängen also in gewissem Maße zusammen. Nun der zweite Grund, warum ich diese Theorie, die Gemeinde habe Israel ersetzt, nicht akzeptieren kann. Diese Theorie bringt die Treue Gottes in Misskredit. Ich lese nur eine Passage, und zwar Jeremia 33 ab Vers 24. Ich lese in einer sehr anschaulichen Übersetzung. Habt ihr gehört, was die Leute sagen? Dass der Herr Juda und Israel erwählte und sie dann im Stich ließ? Sie spotten verächtlich und sagen, Israel ist es nicht mehr wert, als Nation gerechnet zu werden. Doch so lautet die Antwort des Herrn, ich würde mein Volk nicht mehr ablehnen, als ich die Gesetze von Nacht und Tag, der Erde und des Himmels verändere. Ich werde die Juden nie verlassen, noch David, meinen Diener, noch werde ich den Plan ändern, dass sein Kind eines Tages diese Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob regieren wird. Stattdessen werde ich ihren Wohlstand wiederherstellen und Gnade mit ihnen haben. Wie sehr diese Worte doch auf unsere aktuelle Situation passen, denn heute reden die Menschen tatsächlich verächtlich über Israel und sagen, sie seien es nicht wert, für eine Nation gehalten zu werden, schließlich hätten sie den Heiland gekreuzigt und das sei ihr Ende gewesen. Mich beeindruckt, dass die Bibel so vorausschauend ist. Mit göttlichem Weitblick sieht sie in die Zukunft und sieht voraus, wie sich die Dinge 1000 Jahre, nachdem die Worte geschrieben wurden, entwickeln werden. Und dann gibt es noch einen Grund, warum ich diese Theorie nicht akzeptieren kann. Diese Theorie unterminiert die Sicherheit der Gemeinde. Wenn Gott ungeachtet all seiner eigenen Aussagen, ungeachtet aller Bünde und Verpflichtungen Israel ersetzen kann, warum soll er dann nicht auch die Gemeinde ersetzen? Welche Garantie haben wir dann, dass früher oder später nicht auch die Gemeinde ersetzt werden wird? Wenn ich glaube, dass Gott Israel ersetzt hat, dann würde ich mich ständig umsehen, um zu sehen, wer als nächstes uns ersetzen wird. Denn Brüder und Schwestern, wenn man entscheiden müsste, wer von beiden untreuer war, Israel oder die Gemeinde, dann würde man sich mit der Entscheidung wirklich schwer tun. Ich lese einige Worte Jesu an zwei Gemeinden aus Offenbarung 3.